Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über zwei Themen, Covid natürlich und Amerika. Und ich versuche ruhig zu bleiben, gelingt mir nicht immer, weil du bist ja immer extremer in deinen Aussagen, Markus, oder? Zum Beispiel gestern in deinen Sonntagszeitungskolumnen über 100 Kommentare, die meisten vernichtend für dich. Wie kommt das bei dir an?
Ja, ich weiss nicht, was ich machen soll. Das ist ja so schlimm. Nein, Sonntagszeitung ist halt Sonntagszeitung und die haben auch ein spezielles Publikum, wo sich schwer tun, wenn da mal Positionen kommen, wo sie nicht so gut finden.
Also, dort hat es unter anderem folgenden Satz. Wie Lämmlein trotten die Schweizer ihrer Regierung nach, ob der Weg auf die Schlachtbank führt oder auf die grüne Wiese. Kein Lämmlein fragt, kein Lämmlein bockt. Das heisst also, wir Schweizer sind handlungsunfähige Lämmlein. Unsere Regierung kann uns auf die Schlachtbank führen. Schlussfolgerung, da muss man aufwachen und sich aktiv gegen eine solche Regierung zur Wehr setzen, oder?
Ja gut, habe ich jetzt nicht geschrieben, das tust jetzt du interpretieren.
Nein, aber das ist
finde,
klar.
Nein, ich finde so ein bisschen, wie soll ich sagen, eben, ich schreibe es ja dann nachher, das Schimpfen und Murren, was typisch ist für die Schweizer, dass sie so ein bisschen sagen, passt mir nicht und dann machen wir es nicht und wir tun dann irgendwo unseren Politikern halt mal anrufen und sagen, du, da geht nicht. Das ist wie verschwunden, das verstehe ich nicht.
Eben, aber du sagst ja, wir sind Lämmlein, also so beschreibst du uns Schweizer, so beschreibst du unsere Demokratie und unsere Regierung ist zu allem fähig, auch dass sie uns auf die Schlachtbank führt. Dein Buddy, der Roger Köppel, hat in einem Tweet schon gefragt, wie weit geht unser Widerstandsrecht?
Ja, das ist jetzt ein Unterschied. Das ist jetzt ein Unterschied. Ich habe nichts gesagt von Widerstand, ich habe nichts gesagt, nicht einmal von zivilen Ungehorsam. Nein, ich finde eben, wir sind ja schließlich eine Demokratie und zwar eine relativ alte. Und wie du auch weißt, habe ich in dieser Kolumne vor allem die Bürgerlichen kritisiert. Ich finde, die Bürgerlichen müssen sich mehr wehren, die müssen sich mehr äußern, die müssen mehr sagen, das wollen wir nicht. Vor allem meine guten Freisinnigen, finde ich, die trotten wirklich im Bärsinn an. Das verstehe ich nicht, das hätte ich gern. Widerstandsrecht ist das falsche Wort. Ich finde einfach eben, ich kann sie aber
hat er verwendet,
ja,
oder?
Ich finde das falsch. Es geht nicht um das. Brauchen wir gar nicht. In der Demokratie brauchen wir das nicht.
Ja,
in der Demokratie dürfen wir diskutieren.
Aber wir wollen ja kein Lämmli sein. Und da sind wir doch eigentlich schon beim Trump. Der hat gesagt, seine Leute hat am 6. Januar vor dem Weißen Haus, wo er aufgehetzt hat, if you don't fight like hell, you won't have a country anymore. Wer nicht kämpft mit aller Macht, hat kein Land mehr. Und wie heisst es beim Herrn Somm? Wir haben Auflösungssehnsucht. Mhm. Das ist etwas gleich. Der Trump würde applaudieren, wenn er dich lesen würde.
Ja, das hoffe ich natürlich. Das so intelligente Sache.
Hoffst du das?
So intelligente Sachen muss ja gut sein, aber ich finde jetzt der Vergleich mit dem Trump ist völlig weit hergeholt. Du weißt es selber, wie das ist, wie das läuft in der Demokratie. In der Demokratie kann man demonstrieren, in der Demokratie kann man Kolumnen schreiben, in der Demokratie kann man als Politiker zum Beispiel öffentlich sagen, ich finde das nicht gut, was jetzt der Bundesrat beschlossen hat. Und an dem fehlt es mir. Mir fehlt es daran, dass wir nicht mehr über das diskutieren, dass es nicht mehr Widerstand gibt. Ich meine, dass der Bärsee, und ich rede jetzt vor allem von den bürgerlichen Bundesrat, dass der Bärsee jetzt noch einmal geschafft hat, einen Lockdown anzubringen, obwohl wir einerseits Zahlen haben, die sinken, zweitens, obwohl wir wissen, dass ein Lockdown unglaublich viel kostet und der Nutzen nicht so wahnsinnig gross ist, das finde ich schon spektakulär. Und da muss man sagen, ja, Bärsee ist offensichtlich ein genialer Politiker, dass er das kann, da muss ich sagen, aller Respekt, aber für die Bürgerlichen ist das eher peinlich.
Nein, aber ich bleibe bei deiner Rhetorik, bei deiner Sprache, wo du sagst, Lämmlein und Schlachtbank.
Oh,
und das ist für mich Aufhetzerei. Und weil natürlich heisst, wenn wir nicht mehr kein Lämmli sein wollen, dann müssen wir uns wehren gegen den Bundesrat. Die Rhetorik, dass als und eben der Roger Köppel ist dir wieder einen Schritt voraus, wie in vielen anderen Gebieten auch noch. Und als nächstes wäre dann der Sturm aufs Bundeshaus, oder? Für alle die Schweizer, die kein Lämmli sein wollen, wenn die Regierung zur Ordnung oder zur Vernunft führen. Du hast ja gesagt, alle Vernunft ist verloren gegangen. Wäre denn das ja noch der einzige Ausweg?
Ich kann zu dem nichts mehr sagen. Roger, schau mal, du hast jetzt angefangen und hast gesagt, komm, wir schauen, dass wir anständig miteinander reden.
Ja,
was du jetzt machst, ist nichts anderes als ein Hurentheater um Sachen, wo du ganz genau weißt, was ich meine. Du willst mich jetzt missverstehen. Mal, du weißt es ganz genau, was ich meine. Und du bist selber genug Demokrat, dass du ganz genau weißt, was das heisst, wenn ich finde, die Schweizer wehren sich nicht. Du weißt ganz genau, was das weiss. Du weißt genau, was du weißt. Und bringst die ganze Zeit totige Huren-Bullshit. Ich finde das jenseits, Roger. Ehrlich. Und das, also, doch, das ist eskalierend. Das ist doch nicht nötig. Wir können doch ruhig über das reden, ohne dass du mir die ganze Zeit Zeuge unterstellst, die ich nicht geschrieben habe, wo ich nicht meine und wo du genau weißt, du kennst mich ganz genau, du weißt es ganz genau, aber du machst es einfach, weil du das Gefühl hast, ja komm, jetzt nehmen wir den Sommer noch ein bisschen abmachen, super, tun wir noch ein bisschen verleumden, ist unfair.
Also ich glaube, ich kenne dich langsam nicht mehr und ich tue weiterhin zitieren, ich tue dich nicht unterstellen, ich tue nur zitieren, es werden weiterhin Beizen ausgelöscht, Geschäfte massakriert, das ist eine martialische Sprache und damit schürt man nur Ressentiment gegen die Regierung das und zwar sein. Auf eine massivste Art sein. Und Weise.
Das kann
was heisst, kann
das, das kann sein, aber du, das machen die Linken seit 50 Jahren, ich bin selber links, ich weiss ganz genau, wie politischer Kampf läuft, du weisst es auch, es ist vollkommen klar verständlich, was ich meine. Ich finde, es wird ein Geschäft geschädigt, es wird ein Beizen geschädigt und das habe ich geschrieben. Ich habe es ein bisschen zugespitzt, weil ich gerne schreibe. Du schreibst auch gerne, du weißt auch genau, was man mit der Sprache machen kann. Und dass du jetzt so wirklich wie so ein uralter, ich weiss auch nicht, Primarlehrer, und dann sagst, das Komma sagt das und das, obwohl du genau weißt, was gemeint ist. Du weißt es ganz genau und machst jetzt ein riesen Theater. Nur weil du natürlich nicht über die Sache diskutieren willst. Wir reden jetzt schon wieder 5 Minuten über irgendwelche semantische Bedenken, die du hast gegenüber einem Text. Du kannst gerne einmal einen Text vorlegen, dann tue ich dir den auseinandernehmen und dir überall Zeugen unterstellen, die du nie gesagt hast und auch nie gemeint hast.
Gut, das ist einfach der geistige Brandstifter, genauso wie der Donald Trump gesagt hat, die Wahlen sind gestohlen worden. Das hat dann das Ganze auch noch ausgelöst, was wir jetzt erlebt haben. Und ich muss sagen, Markus, in aller Ruhe, tu dich jetzt nicht so echauffieren. Das heißt immer, ich echauffiere müssen. Jetzt echauffierst du dich. In Sachen Corona blenden wir zurück. Da hast du immer gesagt, die Belegung der Spitäler ist das Kriterium, dass wir, solange die nicht voll sind, ist kein Problem, solange die Toten nicht aufgehen, solange keine Übersterblichkeit da ist und so. Die Schäden für die Wirtschaft hast du grotesk überschätzt. Bruttoinlandprodukt letztes Jahr war -3%, viel weniger als von dir vorausgesagt. Das heisst, in Sachen Corona hast du eigentlich jede Glaubwürdigkeit verloren in der Einschätzung der Massnahmen, die wirken oder nicht. Das weil du immer nicht falsch gelegen bist.
Ich finde, du bist immer falsch gelegen, ganz einfach. Du bist einer, der schon seit das überhaupt lebt. Dauernd auf Panik macht, dauernd die Lage viel, viel negativer darstellt, als sie ist. Nur schnell, 15. Januar, Auslastung von allen Intensivstationen in der Schweiz, 75,7%. Das ist kein Problem. Das ist einfach kein Problem. Zweite Information, Kantonsspital Winterthur hat jetzt alle ihre Covid-Stationen halbiert. Warum machen sie das echt? Weil sie das Gefühl haben, es gibt einen unglaublichen Ansturm. Nein, die Spitäler sind nie an den Rand von ihren Kapazitäten. Und das ist doch die wichtige Diskussion. Die wichtige Diskussion ist, wie gehen wir mit einer schlimmen Krankheit um? Wie gehen wir mit einer Krankheit um, die sehr viel überproportional Alte trifft? Und wie kann man die Alten am besten schützen? Und wie tun wir unser Spitalwesen schützen vor einem Ansturm? Und das alles haben wir mehr oder weniger gar nicht schlecht gemacht. Und der Lockdown, den man jetzt gebracht hat, der ist übertrieben, der ist nicht nötig. Und ich sage es noch einmal, ich hätte erwartet, dass vor allem im Bundesrat mehr Widerstand gibt. Ich weiss, dass es Widerstand gegeben hat, aber die bürgerlichen Bundesräte setzen sich offensichtlich gegen einen eloquent, wahnsinnig begabten Bundesrat wie Alain Berset nicht durch. Das habe ich gestern kritisiert. Das habe ich kritisiert auf eine Art, dass man merkt, was ich meine. Die Leute haben es auch gemerkt und alle schreien auf, die halt total verliebt sind in Lockdown. Das ist okay. Man kann ja an Lockdown glauben, aber man muss einfach daran sehen, es hat enorme Schäden, es ist nicht gut, der Lockdown, und er ist auch nicht nötig, das ist mein Argument. Ganz einfach.
Also, du gehst dann auf die Bürgerlichen los, eben, du attackierst die Bürgerlichen von rechts, die sagen zu wenig recht, die sagen sozialdemokratisch, und dann frage ich dich eben, wir haben ja einen Schweizer Weg, eher einen Mittelweg, Konservative sind in der Regierung in Österreich, der Sebastian Kurz, der hat einen viel härteren Lockdown, hat er verordnet, der Boris Johnson, sogar Ausgangssperren, noch konservativer, und bei uns sagst du, dass das sei sozialdemokratische Politik. Wie erklärst du dir das?
Die sozialdemokratische Politik ist an dem, dass du jetzt eine SP hast, die die ganze Zeit auf Lockdown trifft und die Bürger das eigentlich gar nicht vertreten. Das sind die Parteien, die das am meisten jetzt vertritt, sind die Grünen. Aber, und es ist die SP. Und als bürgerliche Position ist schon mal ganz klar, dass du nicht einfach das machst, was Sozialdemokraten wahnsinnig gut finden. Bei den ganzen Covid-Massnahmen ist nicht der Punkt, ob es jetzt eine sozialdemokratische Massnahme gibt oder nicht. Aber was ganz sicher der Punkt ist, die Rolle vom Staat ist für die Bürgerlichen etwas, wo sie viel stärker müssen thematisieren und sich viel bessere Gedanken machen müssen. Wollen wir, dass der Staat so eingreift in unser Leben? Wollen wir so viele Freiheiten suspendieren jetzt? Das wäre eine bürgerliche Position, dass man es wenigstens in Frage stellt. Man hört ja nicht einmal, dass das ein Problem könnte sein. Man liest es in der Zürich-Zeitung, man liest es ein bisschen in der Weltwoche. Von der FDP habe ich schon lange nichts mehr gehört zum Lockdown und zu dieser Politik. Von der CVP auch nicht. Und von der SVP eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel. Das stört mich. Und ob es jetzt sozialdemokratische Politik ist oder nicht, ich stelle einfach fest, in der Schweiz setzen sich Sozialdemokraten mit ihrer Politikvorstellung durch. Was übrigens, da hast du recht, in Israel ist der Netanyahu, der genau diese Politik verfolgt. Das ist nicht eine rechte oder eine linke Politik, es ist meiner Meinung nach eine falsche oder eine richtige Politik.
Eben, du hast ja geschrieben, Israel als Vorbild, hast aber nicht gesagt, dass dort einen ganz harten Lockdown gibt.
Aber bei Impfen sind Vorbild.
Aber Großbritannien und Österreich bist jetzt nicht auf das eingegangen. Und wenn jetzt sich der Thomas Aschi redet von Massenarmut kommt jetzt, dann ist das für mich Angstmacherei. Und das ist vor allem die Politik von den Leuten, die kein Geld frei machen wollen. Wie du sagst, da werden eben irgendwelche Firmen massakriert und Beizen werden kaputt gemacht und so. Und da will man sie nicht richtig unterstützen. Und wer will es nicht machen? Vor allem du, Ueli Maurer, wo du sagst, der letzte Mohikaner. Der letzte Mohikaner von was? Von dem, der uns wirklich die Massenarmut stützen will. Weil du weißt, du bist zwar kein Wirtschaftsfachmann, du bist Historiker, aber wenn der Konsum zusammengeht, dann bricht die Wirtschaft zusammen, dann sind die Schäden grösser. Und das kann man nur machen in solchen Situationen wie Finanzkrise. Und jetzt, indem man Geld in die Wirtschaft hineinpumpt und gerade die Bürgerlichen versuchen zu verhindern, denen, die du noch vorwürfst, sie sagen zu sozialdemokratisch.
Also erstens mal Angstmacherei, das gibt es auf der linken Seite auch. Also wenn die Leute die ganze Zeit behaupten, ja, uns sind eben Menschenleben nicht so wichtig, wie es Wohlergehen von unserer Wirtschaft, dann ist das einfach Unsinn. Eine Wirtschaft, die nicht mehr funktioniert, ist ein unglaubliches Risiko für die allgemeine Gesundheit von der Bevölkerung. Es gibt nichts Unsoziales und nichts Gefährlicheres für das ganze Gesundheitswesen, wenn die Wirtschaft kaputt geht. Das ist mal der erste Punkt. Zweitens, bei der Wirtschaft, und im Gegensatz zu dir, tue ich ab und zu mich auch selber kritisieren. Bei der Wirtschaft finde ich pauschal gesehen, das Wachstum ist nie so eingebrochen, wie man hätte befürchten müssen. Aber was gleichzeitig einfach stimmt, ist, dass sowohl Detailhandel wie Geschäft, wie Beizen unglaubliche Probleme bekommen. Da haben wir relativ viele einfache Leute, die dort einen Job haben, die jetzt den Job vielleicht verlieren. Das ist nicht gut. Massenarmut gibt es in der Schweiz sowieso nie. Da können wir jetzt noch 1000 Jahre warten, bis Massenarmut kommt. Das ist nicht der Punkt. Du bist ja nicht der Wehrmut. Ja. Ich sage dir nicht die ganze Zeit, hey, der Wehrmut hat das und das gesagt, Roger. Bist du der Wehrmut oder bist du der Roger? Hör mal
du,
auf.
Markus, jetzt machen wir Stopp. Der Blocher
Ich diskutiere mit dir und du tust die ganze Zeit irgendwelche andere Leute zitieren und tust mich verantwortlich machen für andere Aussagen.
Nein, ich habe dich gefragt, ob du das richtig findest.
Ich habe gesagt, ich finde es nicht richtig, aber das
ist doch immer so Theaterle.
Bis du nochmal bringst. Wie im Kasperli-Theater bringst du nochmal, bis die Leute begriffen haben. Nein, Roger, das ist unfair. Das ist nicht normal diskutieren, ehrlich.
Ich finde, was du machst, ist nicht fair, weil du hast unter anderem, ich komme auf ein anderes Thema an, es heisst immer, die Altersheime müssten mehr geschützt werden, vor allem durch Tests. Die Leute, die reingehen, die Leute, die dort arbeiten, auch Patienten etc. Aber der Mann, den du immer als dein Guru bezeichnest, der Herr Vernazza, hat gesagt, die Covid-Tests sind zu teuer, kostet über 1 Milliard pro Monat. Wenn man aber das gemacht hätte, wenn man vor Monaten schon alles getestet hätte und die Leute auf die Art und Weise geschützt hätte, hätte man das Problem viel eher in den Griff bekommen. Was sagst du denn da dazu?
Ja, also viel besser wäre vor allem gewesen, man hätte das Pflegepersonal getestet und man hätte nicht zugelassen, dass da anscheinend offensichtlich, ich lese die Zeitung, ob es stimmt, sehen wir dann, aber sehr viele Pflegende haben offensichtlich sich geweigert, sich testen lassen. Und ich finde, das geht jetzt überhaupt nicht. Aber das ist eines von diesen guten Beispielen, wo ich finde, hey, Warum tun wir uns nicht auf die Sachen beschränken, die wir sehr stark ändern können und wo wir relativ viel schon wissen? Das andere Thema ist das Impfen. Nur wegen Israel noch einmal. Und ich kann dir sagen, die Leute, die ich in Israel kenne, die stehen normalerweise politisch auf der anderen Seite. Die sind absolut der Gegner vom Lockdown. Die finden den totalen Schmarrn. Aber was jetzt Israel wirklich gut gemacht hat, und das habe ich jetzt beschrieben, die ganze Impfaktion, das ist 1A. Das ist unglaublich gut. Und das ist meiner Meinung nach für ein Land wie die Schweiz, wo immer sehr gut war im Organisieren. Wir sind nicht unbedingt die besten Opernsänger oder die besten, ich weiss nicht was, Dichter, aber wir sind sehr gut im Organisieren von so Zeug, dass bei uns beim Impfen nichts läuft. Dass wir eigentlich immer noch warten, dass eigentlich der Alain Berset, der nämlich verantwortlich ist als Bundesrat praktisch, für diese Impfaktion, dass der vollkommen versagt hat und dass aus meiner Sicht einen grossen Zusammenhang gibt, dass ein Alain Berset jetzt einfach immer noch mehr schliessen und noch mehr schliessen, weil man damit natürlich auch nicht mehr darüber redet, dass die ganze Impf Aktion in der Schweiz ist ein Schlamassel, es ist peinlich für unser Land. Ich finde, man sollte in der ganzen Corona-Politik soll man das machen,
du
was wir wissen.
Lange reden,
der Unterschied zu mir, zwischen dir und mir ist, ich halte einfach reden. Du bringst einfach Verleumdungen und probierst mich die ganze Zeit irgendwo aufs blödes Glatteis zu tun.
Gut, das war jetzt eben eine Verleumdung, was jetzt gemacht hat. Also, auch das mit dem Impfen hast du noch nicht richtig gecheckt, mein lieber Markus. Es ist nicht nur der Alain Berset, der da versagt hat, es sind vor allem Kantone, die versagt haben, wo, obwohl sie die Impfdosen haben, sie nicht einmal richtige Terme reingebracht haben bei den Leuten. Das ist unser föderalistisches System. Der Berset hat versagt, hat spät bestellt, zu wenig bestellt etc. Aber viel schlimmer ist unsere föderalistische Struktur, das sind vor allem auch bürgerliche Regierungen überall. Watt, Wallis hat man gehört, aber auch Kanton Zürich ist da nicht gut unterwegs, dass die Impfdosen gar nicht eingesetzt werden. Das ist übrigens gleich in Amerika. Dort hat nur ein Drittel von den Leuten, die eine Impfdosis hätten können, bekommen, einen bekommen, weil auch der Donald Trump natürlich dort sehr schlecht organisiert. Das ist eigentlich das Versagen auf der ganzen Linie, Markus.
Ja, das ist einfach die Position, die der Alain Berset vertritt, die du jetzt auch gesagt hast. Weil der Alain Berset, immer wenn der Alain Berset ja kritisiert wird und irgendeinen Fehler macht, dann sagt er, die anderen sind schuld. Das ist auch so ein Zug, der bei ihm
auffällig ist. Nein, aber Faktum, die es überkommen haben, müssen nicht einsetzen.
Das Hauptproblem ist zuerst, dass wir mal einfach zu wenig Impfdosen haben. Das ist schon mal das Erste. Ja, und das Zweite ist, das Bundesamt für Gesundheit hätte selbstverständlich, haben ja den ganzen Sommer Zeit gehabt, um das vorbereiten, hätte man können mit den Kantonen halt schon früh ein Gespräch suchen und sagen, gut, schaut mal, in dieser und dieser Sache müssen wir einfach den Durchgriff haben. Das hätte man alles können im Sommer vorbereiten. Aber ehrlicherweise glaube ich, die haben halt alle nicht damit gerechnet, dass es eben gleich viel schneller geht mit dem Impfstoff, als man gedacht hat.
Genau, so ist es passiert und jetzt geht das Schlamassel weiter und ich bin da wirklich ein ganz klarer Kritiker vom Masken-Debakel über das Test-Debakel, über das Tracing-Debakel, über das Impfstoff-Bestellen-Debakel, sind wir jetzt beim Impfigen-Debakel und das sind eigentlich alle, die jetzt da betroffen sind, eben Kantone und der Bundesrat, der Gesamtbundesrat und der Herr Berset und da sind wir fast mindestens teilweise gleicher Meinung. Tun wir noch über etwas anderes reden heute, reden wir über Amerika und das in wenigen Sekunden.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr aus Ihrem Marketing herausholen. Einfach die besten Adressen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch.
Am Mittwoch Amtsantritt von Joe Biden, Amtsantritt von einem neuen Präsidenten, ist immer ein Festtag gewesen. Die friedliche Übergabe auch von der einen Regierung auf die andere ist bisher jetzt immer die Regel gewesen. Zeichen von einer starken Demokratie. Jetzt, Washington ist eine Festung. 25.000 schwer bewaffnete Soldaten sind dort. Weite Teile der Stadt sind abgesperrt. Es gibt jetzt eine grüne, gesicherte Zone in Washington, ähnlich wie in Bagdad. Das hat es noch nie gegeben. Ebenso in allen 50 Kapitolen, 50 Staaten. Auch die werden geschützt. Das ist das Ende von der Ära Trump nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar, Markus.
Ja, und was soll ich jetzt sagen? Wie ich das beurteile? Das ist eine Schande, das ist peinlich, das ist einer der grössten Fehler gewesen, den Donald Trump in seinem ganzen Leben gemacht hat. Er zahlt dafür jetzt
was
auch einen sehr hohen
Preis. Was ist sein Fehler gewesen?
Ja, dass er dort wo der Sturm aufs Kapitol gelaufen ist, nicht die richtigen Worte gefunden hat, seine Gegner, seine Anhänger nicht im Griff gehabt hat, nicht Sachen gesagt hat, wo die zurückgehalten hätten. Schon nur die Idee, dass er die Versammlung gemacht hat, kann man heute sagen, keine gute Idee gewesen. Alles völlig klar. Also von dem her, der Wechsel jetzt dem Joe Biden, das ist für die amerikanische Geschichte, das ist eine Schande. Man kann sich erinnern an, das ist am Anfang vom Bürgerkrieg, hat man auch solche Szenen in Washington erlebt und das ist das letzte Mal gewesen, also das ist schon mehr als 100 Jahre her. Das zeigt die Dramatik von der Situation. Und aber auch die Dramatik von einer Situation, die halt nicht einfach so schnell weggeht, auch wenn der Donald Trump politisch wird, keine Rolle mehr spielen in diesem Land.
Gut, du sagst es, hast es letzte Woche schon gesagt, hast es glaube auch im Club gesagt, vom Schweizer Fernsehen, sag mal, ein Fehler am 6. Januar passiert, das ist natürlich falsch. Während Monaten, schon vor den Wahlen und nach den Wahlen, während Monaten, hat gesagt, die Wahlen sind gestohlen worden, obwohl kein Beweis nachher vorgelegt sind, auch nach 60 Prozessen. Und das Gift von Fake News ist sehr stark wirken sie, vor allem wenn sie von einem Präsidenten während Monaten verbreitet wird. Und das ist eigentlich das Problem gewesen, dass nicht das, was am 6. Januar passiert ist und wo die Leute gegangen sind und wo gesagt haben, I answer the call of my president, hat ein Kapitalstürmer gesagt, wo sie jetzt das Gefühl haben, ich mache das im Auftrag von unserem Präsidenten. Das Ganze hat Geschichte, die zurückgeht auf 4 Jahre oder 5 Jahre, aber vor allem die letzten Monate. Und das siehst du einfach nicht oder willst du es nicht sehen?
Ja, ist gut, ich bin halt anderer Meinung. Müssen wir nicht diskutieren. Ich bin völlig anderer Meinung, aber schon gleich.
Hast du nicht das Gefühl gehabt, es war Fake News und Gift verbreitet, dass die Wahlen gestohlen worden sind und dass er nicht akzeptiert hat?
Polarisierung in der amerikanischen Politik hat eine lange Geschichte. Da könnten wir jetzt ein halbstündiges Seminar machen. Da ist Donald Trump einer davon, der verantwortlich ist für die Polarisierung, aber eben nicht der Einzige. Und die ganze Polarisierung in den letzten 4 Jahren hat zugenommen auf beiden Seiten. Und auch dort gibt es Verantwortliche auf beiden Seiten. Es ist jetzt einfach so, Roger. Aber du willst so ein bisschen ein simples Weltbild hast, wo es einfach die Bösen gibt und die Guten und du bist auf der Seite der Guten und der Markus Somm ist auf der Seite der Bösen, hat das gar keinen Sinn, wenn man da lange diskutiert. Ich habe gesagt, das ist ein Fehler. Gut, wenn ich sage, der Sturm auf Kapitol ist ein Fehler gewesen, so wie der Trump sich auch verhalten hat, ist auch ein Fehler gewesen, dass es auch eine Vorgeschichte hat, dass meiner Meinung nach er sich nach den Wahlen schon lange nicht mehr richtig verhalten hat. Ich finde, es ist okay gewesen, dass er sagt, ich würde das überprüfen lassen von dem Gericht. Ich bin der Meinung, da hat nicht irgendwie alles gut funktioniert. Das ist sein gutes Recht, das soll er machen. Nachher haben die Gerichte das angeschaut, nachher haben sie überall, praktisch glaub 50 Gerichte, haben eine Absage erteilt. Dann hätte ich erwartet von einem normalen Präsidenten, aber das ist der Donald Trump nicht und das wissen wir beide, hätte ich erwartet, dass er Ruhe gibt und sagt, okay, ich anerkenne jetzt das Wahlergebnis, das wäre die feine Art gewesen, das wäre richtig gewesen. Aber der Donald Trump ist anders, das wissen wir auch. Und der Donald Trump, und auch das habe ich 4 Jahre lang immer betont, der hat schwerwiegende Schwächen, was seine Persönlichkeit betrifft, aber er hat gleichzeitig Stärken gehabt, die ein bisschen auch mit dieser Persönlichkeit zusammenhängen, die sehr wichtig sind für Amerika. Und es ist eine riesen, aus meiner Sicht, eine riesen Tragödie, wie er das Vertrauen verspielt hat, das er gehabt hat bei sehr vielen Leuten, die nicht zufrieden sind mit dem, was läuft in Washington. Und die haben meiner Meinung nach gute Gründe, dass sie nicht zufrieden sind. Es ist eine Tragödie, dass er das Vertrauen verspielt hat auf die dumme, primitive Art, wie er das jetzt gemacht hat. Das ist meine Meinung. Aber die ganze Polarisierung okay. von dem Land...
Du redest ja ununterbrochen. Markus, du hast ja dreiviertel Erdteil.
Dann tun du jetzt ein Seminar weiterführen. Ja.
Nein, ich mit meinem simplen Weltbild, danke vielmals für das, werde jetzt noch folgende Frage stellen. Es gibt 3 Gruppen von Republikanern, hat der Thomas Friedman gesagt von der New York Times, die echten Konservativen, wie immer. Dann gibt es die Opportunisten, die sich nicht gegen den Trump stellen wollen, weil man Angst hat, dass man entweder sein Amt verliert oder gar sein Leben jetzt, oder weil da Bedrohungen rum sind. Oder dann Verschwörungstheoretiker, der Trump ist uns von Gott geschickt worden, er ist Retter vor dem Abgrund, oder würde man sagen, von Auflösungserscheinungen in diesem Land, weil dann die Sozialisten würden kommen. Zu welchen von diesen 3 Gruppen würdest du dich zählen, Markus?
Also erstens, Tom Friedman, finde ich, schreibt ab und zu ein gutes Zeug. Hat er auch schon ein paar Mal getroffen, finde das ein guter Typ. Aber ich finde jetzt die Analyse nicht sehr überzeugend und ich würde jetzt das nie so beschreiben, dass das Problem ist von den Republikanern. Das Problem von den Republikanern ist auch nicht, dass sie Angst haben, dass sie ihr Leben verlieren. Das Problem von den Republikanern ist, dass sie ganz genau wissen, wenn sie den Trump jetzt zu fest sich distanzieren vom Trump, dann verlieren sie vielleicht 20 Millionen Wähler. Das wollen sie nicht. Das ist ein Riesenproblem, wo was sie
eben,
jetzt
haben.
Das
sind Opportunisten.
Nicht Opportunisten, das ist Politik. In der Politik brauchst du Mehrheiten, außer du bist in der Diktatur. Aber du brauchst Mehrheiten. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, 20 Millionen Wähler sind mir völlig egal. Und du musst schauen, was wollen die.
Aber
was
Trump hat
die.
Ja nie Mehrheiten gehabt.
Hat
ja
aber er hat 74 Millionen Wähler. 74 Millionen Wähler. Und von denen hat er ziemlich viele Wähler, die nur wegen Trump überhaupt gekommen sind, wählen. Und das wissen
die Republikaner. Bei der ersten Wahl hat er nicht mehr gehabt, bei der zweiten Wahl hat er nicht
aber
mehr
gehabt. Er hat mehr geholt als der Mitt Romney, er hat mehr geholt als der George W. Bush.
Das ist ein Riesenproblem.
Und er hat auch in gewissen Demographics enorm zugelegt, die Republikaner früher noch nie geschafft haben. Und deshalb finde ich die Analyse von Tom Friedman ist von Anfang an schon unglaublich tendenziös.
Gut, also, willst du darauf nicht antworten, akzeptiere ich. Also, jetzt geht es noch um die letzten Tage. Man redet davon, es gäbe noch 100 Begnadigungen, die er kann machen. Das ist so ein Recht von der Präsidenten, der ihm sehr viel offen lässt. Offenbar will er seine Familienangehörigen begnadigen, obwohl die gar nicht angeklagt sind. Normalerweise kann man nur Leute begnadigen, die angeklagt sind. Die Ivanka, der Jared, der Don Jr. und sich selber. Aber das ist dann umstritten, weil das ihm noch mehr Probleme wird aufhalten. Was meinst du, was wird er machen?
Er wird sich am Schluss noch begnadigen. So wie ich ihn kennen würde, das machen. Und teilweise und ist es noch nachvollziehbar, weil er wird jetzt 4 Jahre wird er von allen Gerichten von Amerika wird er verfolgt. Und,
ja gut, also, das kann er natürlich nicht verhindern.
Dass er sich noch mal schützen will, ist noch nachvollziehbar. Aber schau, tendenziell ist ja einfach, ja, ich finde das schon eine interessante Frage, was macht er noch in dem Land? Es ist einfach völlig logisch, politisch ist er tot. Das hat er jetzt innerhalb von kürzester Zeit hat er das angebracht, das ist auch eine Riesenleistung. Aber wie soll es mit dem weitergehen? Ja, das ist unglaublich. Ich meine, dass du nach so einer Präsidentschaft, die aus meiner Sicht nach wie vor Bilanz eine sehr gute war, abgesehen von seiner Rhetorik, abgesehen von seiner Persönlichkeit.
Abgesehen, dass du das so gut hast, Fehler gebe ich zu.
Dass du nachher so schnell so abstürzt, das ist schon bemerkenswert.
Was meinst du, was passiert jetzt am Mittwoch? Gibt es weitere Zwischenfälle, entweder in Washington oder irgendwo in den Staaten raus? Was erwartest du? Ich erwarte, dass das ein oder andere noch könnte passieren, auch wenn dort jetzt natürlich, nachdem man am 6. Jahr noch überhaupt nicht vorbereitet war, ganz anders sich schützen kann und alle jetzt natürlich auf High Alert sind. Aber ganz werden da die aufgehetzten Massen das nicht vorbeigehen lassen, glaube ich. Was meinst du?
Weiß es nicht, ja. Keine Ahnung. Kann gut sein. Wirklich keine Ahnung. Null Ahnung.
Okay. Gut.
Der Trump kommt aber nicht. Gell? Das ist auch klar, oder? Aber der Mike Pence kommt an die Inauguration.
Nein, er geht am Morgen geht er dann weg.
Gut.
Weil das ist, glaube ich, seit 1870 ist das erste Mal, dass das ein Präsident macht. Er hält es gar nicht aus, dort anzustehen neben der Joe Biden und Kamala Harris. Und das ist auch nicht unbedingt ein Zeichen von wahnsinnig viel Grösse.
Ja, weil, also der beste Verlierer ist er nicht. Das wissen wir.
Nein, er ist überhaupt. Das Wichtigste, was ihm sein Vater gelehrt hat, du darfst nie verlieren und wenn du verloren hast, darfst du es nie zugeben. Und das hat er von seinem Vater gelehrt und das hat er von Roy Cohn erklärt, das ist der Anwalt von McCarthy, der eine von der schlimmsten Epochen in Amerika eingeleitet hat. Das ist seine Sache und das wollte er jetzt noch durchziehen. Okay, das war unsere Sendung. Wir werden schauen, wie das am Mittwoch sich abspielt. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.